Stellt euch einen Schiffsbrüchigen vor. Mitten im Pazifischen Ozean geht sein Schiff unter. In der Nacht hängt er sich an eine Holzdinge fest und wird an eine Insel geschwemmt. Und nun wacht er dort am Morgen auf der Insel auf und ist ziemlich durstig. Was sollte er nicht machen? Also wenn ihr in dieser Situation wäre, ich hoffe, ihr würdet überleben, deswegen eine Frage an euch. Was solltet ihr denn in dieser Situation nicht machen, wenn ihr durstig seid und mitten im Pazifischen Ozean am Strand liegt? Ja. Kein Salzwasser trinken. So schön blau das Wasser glitzert und so erfrischend das in euren Händen sich anfühlt, es wird euren Durst nicht stillen. Was soll also eure erste Aufgabe sein, wenn ihr auf dieser Insel landet? Genau, irgendwo ins Landesinnere von der Insel gehen und irgendwo etwas zum Trinken finden. Und ich will behaupten, wir sind heute in einer sehr ähnlichen Situation. Ihr alle seid auf dieser Insel und um euch herum ist viel Wasser. Der Durst, der bei euch ist, ist der Durst, glücklich zu sein. Durst nach Erfüllung und Freude im Leben. Und es wird euch an allen Orten und Ecken angeboten. Jede App auf eurem Handy verspricht euch, glücklicher zu werden. Sei es durch Medien, sei es durch Kontakte, sei es durch die gelieferte Pizza. Alles ist dazu da, um euch glücklich zu machen. Wir sind tatsächlich, ich will behaupten, wir sind auf der Suche nach Glück, wir sind auf der Suche nach Freude. Aber wir machen diesen einen dummen Fehler, dass wir Salzwasser trinken. Und zwar, wir werden heute uns den Text anschauen, dass wir Glück darin suchen im Bekommen. Und wir werden zu diesem Vers am Ende kommen, aber ich will ihn, dass er vielleicht irgendwo bei euch im Hinterkopf ihn so anpinnt, dass er die ganze Zeit euch klingt. Die Worte von Jesus. Geben ist seliger als nehmen. Das ist eigentlich, worum es heute in der Predigt gehen wird oder Freude im Leid. Aber als ich diesen Text die letzten Wochen studiert habe, war in Kolosser 1, Vers 24 der erste Vers, der war so für mich, okay, ja, ich verstehe, worum es geht. Irgendwie sind da so ein paar, ja, Paulus leidet, Freude, dies und das. Und ich dachte, ein bisschen schneller vorwärts zu kommen. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, denke ich, dass es so elementar ist, für uns diese Worte zu verstehen. Und deswegen werden wir heute nicht weit vorwärts kommen. Wir werden nur im ersten Vers von diesem Abschnitt bleiben, den wir uns anschauen wollen. Weil es, denke ich, so wichtig ist, das zu verstehen, was Paulus da sagt. Und es ist eigentlich ein Thema, das durch die ganze Bibel durchgeht, aber hier so ein Kronjuwel mit dieser Wahrheit fokussiert ist. So möchte ich mit euch diesen Vers lesen, in Kolosser 1, Vers 24. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und fülle in meinem Fleisch aus, was fehlt an den Drangsalen des Christus für sein Leib. Das ist die Gemeinde. Und wenn ihr diesen Vers lest, dann denkt ihr, ja, was hat das damit zu tun, dass wir Freude und Erfüllung in Dingen suchen, die uns keine Erfüllung geben können? Ich hoffe, am Ende der Predigt wird das ein bisschen deutlicher sein. Wo wir gerade sind in Kolosser? Wo sind wir gerade in Kolosser? Was hatten wir uns die letzten Male so angeschaut? Beginnend ab. Mal gucken, auf welchen Vers. Ihr dürft gerne ein bisschen blättern. Ab Vers 15. Worum ging es denn ab Vers 15? Kolosser 1, Vers 15. Wer Notizen gemacht hat, ist klar im Vorteil. Ist das eine von diesen zu einfachen Fragen, wo ihr denkt, das ist eine Fangfrage? Ach so. Ja, Christus ist erhaben. Ab Vers 15 fängt Paulus einfach zu loben und zu singen über die Erhabenheit von Christi. Und ich finde, der Katechismus heute, den wir uns angeschaut haben, der Teil des Katechismus, der passt perfekt. Und wir werden noch dazu kommen. Es ging im Katechismus um Christus und seine Erniedrigung. Und das ist, was Paulus hier auch ungefähr in den Versen davor macht. Er spricht aber nicht von seiner Erniedrigung, sondern von seiner Erhöhung. Christus ist erhaben, weil er die ganze Welt gemacht hat. Er ist erhaben in der Schöpfung. Und dann Vers 17, er ist erhaben in der Erlösung. Und Vers 21 spricht er davon, dass uns dieses Werk angerechnet wird. Wir uns es vergeben, die wir gläubig sind. Und ab Vers 24 kommt jemand anderes in den Mittelpunkt. Wer ist ab Vers 24 im Mittelpunkt? Geht es immer noch um Christus? Nein. Paulus, der Apostel Paulus, ist jetzt im Mittelpunkt. Und jetzt, ihr seht es auch. Jetzt freue ich mich in den Leiden. Also er spricht jetzt nicht mehr so sehr über Christus, sondern er spricht über sich selbst. Und jetzt stellt er vor, wie er dient. Und er stellt nicht nur einfach vor, so, ja, übrigens, das und das mache ich, jetzt wisst ihr das. So, for your information, so, nur dass ihr es wisst. Das ist nicht, was Paulus macht. Wir manchmal machen das so, ja, wir fragen, ja, was studierst du gerade? Ja, irgendwie irgendwas so Kompliziertes. Und dann so, cool, coole Sache. Das ist nicht, was Paulus hier macht. Er sagt nicht, hey, ich bin Apostel und ich mache das und das. Sondern er stellt sich hier als Vorbild dar. Ja, er ist Apostel, wir sind kein Apostel. Aber er ist Christ und wir sind Christen. Und in dem Sinne gibt er uns auch sich als Vorbild im Dienst. Mit welcher Einstellung er herangeht. Deswegen ist er ein Vorbild für uns. Auch wenn er es jetzt nicht direkt sagt, macht mir nach, so wie ich es mache. Aber manchmal gibt es Aussagen, die ohne eine Aufforderung noch auf eine Aufforderung ist. Wenn eure Eltern euch sagen, dein Zimmer ist schmutzig, ist das nicht nur eine reine Informationssache. Also, hey, dein Zimmer ist schmutzig. Du sagst, ja, cool, ja, stimmt. Ist mir nicht aufgefallen. Danke, dass du mich Bescheid gibst. Sondern da ist eine Aufforderung mit inbegriffen. Dein Zimmer ist schmutzig, man muss es nicht sagen, geh, räume es auf. Und das, was auch Paulus hier in diesen Versen 24 bis 29 macht, er zeigt sich als Vorbild, um zu zeigen, wie wahrer Dienst aussieht. Okay? Das ist, wo wir sind. Und jetzt, lasst uns mit den ersten Worten anfangen. Und zwar sagt er, jetzt freue, ja, wenn ich schreiben würde. Ich freue mich nicht über die Stifte. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Und das kann man so schnell überlesen. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und fülle in meinem Fleisch aus, was fehlt an den Drangsalen des Christus. Diese Einstellung von Paulus ist nicht so, Paulus sagt, hey, ich habe übrigens kein Problem mit Leid. Ja, ich weiß, ihr müsst euch nicht freuen, aber ich freue mich. Das ist nicht, was Paulus macht, sondern gibt uns ein Vorbild hier. Und müssen kurz hier drüber nachdenken. Er sagt nicht, hey Leute, ich war im Gefängnis, jetzt bin ich frei und jetzt freue ich mich. Er sagt nicht, jetzt freue ich mich in meinem wohlverdienten Urlaub auf den italienischen Sandstrand. Er sagt nicht, ich freue mich, weil jetzt die entspannte Saison kommt. Er sagt nicht, ich freue mich, weil ich jetzt weniger Aufgaben habe. Er sagt nicht, ich freue mich, weil ich jetzt endlich mehr Zeit für Wellness habe. Er sagt nicht, jetzt freue ich mich, weil ich endlich mehr Work-Life-Balance habe. Nein, Paulus freut sich im römischen Gefängnis. Und es ist nicht ein Gefängnis nach skandinavischer Art, wo jedes Zimmer einen Fernseher hat. Das ist nicht, wo du möglichst human verwahrt wirst. Menschenrechte waren damals nicht irgendwie bekannt. Wenn du ein Gefangener warst, dann wurdest du behandelt wie der letzte Dreck. Und das ist, wo Paulus sagt, und er sagt, jetzt freue ich mich. Aber wir dürfen dir nicht sagen, oh, Paulus, der ist so ein übergeistlicher Typ. Ja, cool, der freut sich in seinen Leiden. Wenn wir solchen Text lesen, sollten wir uns auch fragen, wie steht's eigentlich um mich? Freue ich mich in meinem Dienst? Wenn du aktiv in welchen Diensten beteiligt bist, Mitglied bist, hast du vielleicht heute deine Freude am Dienst verloren? Oder dienst du freudig dem Herrn? Bist du vielleicht mürrisch oder verbittert oder zornig oder entmutigt? Zögerlich Aufgaben anzunehmen. Und was meinen wir hier? Also ich gehe jetzt ein bisschen von dem Text weg, um ein paar Sachen zu besprechen und wir kommen dann wieder zurück. Und ihr werdet sehen, warum wir weggehen. Wenn ich hier jetzt über Dienst spreche, was meine ich mit Dienst? Wenn ihr Dienst hört, was versteht ihr unter Dienst? Was soll Erste so sagen? Okay, wir reden Freude im Dienst verloren. Was verstehen wir unter Dienst? Was würdet ihr darunter verstehen? Leo? Ich weiß nicht, ob die meisten so denken. Ich glaube, du bist noch zu hoch auf dem Hoch. Also meistens, was versteht man meistens, wenn man vom Dienst spricht? Oder bin ich da falsch? Ja. Aufgabe in der Gemeinde. Genau, Aufgaben in der Gemeinde. Das heißt Technikdienst, die Kinderstunde, die Musikprobe, also sozusagen Gemeindedienste sozusagen so. Der Putzdienst in der Gemeinde, wo man die Nachricht noch am Freitagabend bekommt, ja, wir putzen morgen Samstag, kannst du diesen und dieses Raum noch putzen? Und so, ach nee. Also, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, bestimmt nicht. Das ist aber nicht der einzige Dienst. Und Leo, der jetzt uns ein bisschen dieses größere Bild gleich geben hat, das ist, wo wir wirklich daran denken müssen. Dienst ist nicht nur diese Aufgaben, Putzdienst in der Gemeinde. Dienst bedeutet auch der Dienst in der Familie. Also die Liebe zu meinen Geschwistern, die vielleicht noch nicht gläubig sind, meine Familie. Der jüngere Bruder, der nervig ist. Die ältere Schwester, die so zickig ist. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Also ich würde sagen, auch Familiendienste gehören dazu. Für die verheiratet, das ist der Ehepartner und die Kinder und so weiter. Oder auch Dienst an den Ungläubigen. Evangelisation. Auf der Arbeit, im Studium, in der Ausbildung, in dem Sportverein, in dem man ist. Also sozusagen Evangelisation. Das ist, worüber wir hier reden. Es ist nicht nur diese, Dienst ist nicht einmal in der Woche, ich mache bei der Technik die Schieberegler hoch und runter, damit das nicht pfeift, sondern es ist tatsächlich unser ganzes Leben damit gemeint. Von welchen Aufgaben ich damit habe. Und das ist, worüber Paulus ja auch spricht, wenn er über Freude redet. Und wir müssen hier klar und deutlich sagen, christliche Freude ist eine innere Freude, die nicht von den Umständen abhängt. Christliche Freude ist eine innere Freude, die nicht von den Umständen abhängt. Vielleicht könnte man es so bisschen, lass uns kurz mal drüber nachdenken. Nehmen wir an, sozusagen, das ist das Herz, das ist unsere Freude. Und dann gibt es eine Brille. Und dann gibt es die Situation, meine ich, als okay, kein Blitz mehr rein. So. Das sind die Umstände. Umstände kommen auf uns zu, wir können uns unsere Umstände nicht auswählen. Wie deine Ehefrau reagiert, wie dein Bruder dich nervt, wie die Klos total dreckig sind, wie du als Paulus in den Ketten gefesselt bist, diese Sachen kannst du nicht ändern. Und wenn wir über unsere Freude reden hier, das ist auch ein bisschen so schwierig, sich zu motivieren. Du kannst nicht hinkommen und so denken, oh, ich muss einfach also freudig sein und das heißt, ich nehme mir so eine Spritze, mache hier ein bisschen Freude rein und dann ist es wieder alles glücklich und du lächelst. Also das Ding ist ein bisschen schwer zu manipulieren. Wie entsteht sozusagen wahre christliche Freude? Es hängt viel damit, wie wir auf die Dinge blicken. Und zwar durch die Brille. Je nachdem, wie deine Brille gefärbt ist, so sieht auch die Welt aus. Wenn ich meine Brille grün anmalen würde, seht ihr auf einmal alle ein bisschen grünlicher aus. Ihr seid nicht grün geworden. Also, Eduard hat ein grünes T-Shirt an. Aber für mich seht ihr jetzt grünlicher aus. Die Brille bestimmt, wie ich die Umstände bewerte und wie ich euch wahrnehme. Ich will euch nicht die ganze Zeit grün anschauen. Ich muss das auch machen. Ja. Das heißt, diese Brille. Und die kann entweder stolz oder Demut sein? Machen wir Stolz ein bisschen hier. So. Und je nachdem, wie du auf die Dinge, mit welchem Herzenseinstellung du wahrnimmst, ob du sie durch die Brille der Demut anschaust oder durch die Brille des Stolz, wirst du ganz unterschiedlich auf die Umstände reagieren. Wenn du stolz bist, was bedeutet das? Das ist das Ego-Denken. Ich verdiene es, besser behandelt zu werden. Oder ich verdiene es, gut behandelt zu werden. Ich habe es verdient. Das ist Stolz. Ich habe es verdient, dass ich keinen Stau habe. Ich habe es verdient, dass meine Eltern nett zu mir sind. Ich habe es verdient, viele Freunde zu haben. Ich habe es verdient, dass man mich sieht auf der Bühne. Ich habe es verdient, dass ich der Erste bin. Und dann kommen die Umstände. Also, wenn deine Brille so gefärbt ist, dieses Ich habe es verdient Denken, dann kommen die Umstände, dass du nicht der Erste bist, dass die Leute dich ohne dich treffen, dass du krank wirst und du durch diese Brille die Umstände anschaust, dann gibt es keine Freude hier. Ich weiß nicht, wie ich das meine. Das ist unmöglich, dass man Freude hat. Aber wenn wir es durch die Brille der Demut anschauen, nämlich ich habe es nicht verdient, Freunde zu haben. Ich habe es nicht verdient, Gnade zu bekommen. Ich habe es nicht verdient, gut behandelt zu werden. Ich bin ein Sünder, Christus ist groß. Dann, wenn die Umstände kommen, wirst du sie ganz anders betrachten. Also, ich habe das mir nicht ganz ausgedacht, das ist, was ihr in Philipper 2 findet. Ihr dürft das gerne zu Hause, dieses Kapitel, studieren. Wo über Christi Einstellung, über seine Erniedrigung gesprochen wird, dass wir dieselbe Art und Weise haben sollen. Spricht über Demut und die Erniedrigung und wie wir auf diese Umstände reagieren, dass wir nicht mürrisch sind. Das ist sozusagen Philipper 2. Und das müssen wir tatsächlich hier hineinlesen. Wenn Paulus hier von dieser Freude spricht, ist es diese Freude, die durch die Brille der Demut die Umstände bewertet. Genau. Habt ihr Fragen dazu? Weil das ist jetzt erst die Einleitung. Oder wollt ihr noch eine? Ihr habt bestimmt alle mitgeschrieben. Philipper 2, genau. Heftiges Kapitel, also echt gut. Weil jetzt geht's weiter. Jetzt wird es noch heftiger. Er sagt, ich freue mich. Er betrachtet diese Brille, durch diese Brille der Demut und spricht von Leiden. Was denkt ihr, was bedeuten diese Leiden? Wir müssen noch beobachten. Also er freut sich nicht wegen, sondern in den Leiden. Und die Leiden sind für euch. Das heißt, diese Leiden. Von welchen Leiden spricht er? Es ist echt interessant. Manchmal liest man so, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Da eigentlich einfaches Deutsch, aber darüber nachdenken, was sind das, die Leiden? Oder ist das eine zu einfache Frage? Ich kriege heute nicht so viel Feedback von euch, irgendwie schwierig.
Ich weiß nicht genau, welche Antwort du erwartest, aber
ich erwarte keine Antwort, ich will wissen, was ihr denkt.
Seine Leiden, in denen er gerade ist?
Ja, genau, und was sind seine Leiden? Was, also, ja, es sind seine Leiden, ja, genau.
Körperliche, einerseits im Gefängnis.
Okay, Gefängnis. Gefängnis ist die erste tatsächliche Sache. Also, in Kolosser 4, Vers 18 lesen wir, dass Paulus in den Fesseln ist. Also er sagt, denkt an meine Fesseln. Das heißt, er ist im Gefängnis. Wenn wir von diesen Leiden hier sprechen, ist es, er ist gefangen. Kurze Erinnerung, weswegen ist er gefangen? Was hat er angestellt? Was war die Straftat, für die er verurteilt wurde? Ist das eine schwierige Frage oder eine zu einfache? Yoshi. Von Gott erzählt. Er hat das Evangelium nicht nur gepredigt, sondern hat gepredigt, dass das Evangelium für Juden und für Heiden ist. Deswegen wurde angeklagt, dass er einen Heiden in den Tempel gebracht hat, was er nicht gemacht hat. Deswegen waren die Juden zornig auf ihn. Er hat gepredigt, dass das Evangelium für alle ist. Nicht nur für das auserwählte Volk der Juden, dass sie gerettet werden. Sondern, dass alle zu Christus kommen dürfen. Und deswegen ist er in den Fesseln. Also das ist tatsächlich ein Aspekt des Leidens, dass er standhaft im Gefängnis ist. Aber ich denke, es ist noch mehr. Gino hat schon erwähnt, dass es auch ein geistlicher Aspekt ist. Schaut mal, jetzt am Ende des Abschnittes erwähnt er eine folgende Sache. Er sagt, ihn verkündigen wir in aller Weisheit, das heißt, er sagt, wir predigen, in aller Weisheit jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, um jeden Menschen in Christus als vollkommen hinzustellen. Und dann, daraufhin, also für das, mühe ich mich ab, ringend gemäß seiner Wirkmacht, die in mir wirkt. Das heißt, dieser Aspekt des Verkündigens ist nicht nur einfach, also er sitzt so, hat sein MacBook offen und schreibt so einen Brief mit ChatGPT, so ein paar Gedanken rein und er macht so einen coolen Kolosserbrief und er schickt auf Send und sagt, boah, noch einen Brief geschrieben. Nein, nein, nein. Sein Dienst war Mühe und Ringen. Ringen ist jetzt nicht so ein einfacher Sport. Das kannst du auch nicht unendlich lange machen. Das ist wirklich körperlich herausfordernd. Das ist, was Paulus auch macht. Er ringt für die Kolosser, indem er sie belehrt. Er hat gehört, dass da irgendeine Irrlehre sich zusammenbraut. Und er ist bemüht darum, sie zu korrigieren. Also, das ist, wie Paulus' Dienst aussah. Das ist nicht unbedingt immer unser Dienst. Wir dienen unterschiedlich, aber das war von Paulus. Aber dann auch drittens ist, dass es Gebet ist. Schaut mal. Also, es heißt nicht von Paulus, aber ich denke, es ist ein ähnlicher Gedanke. Und ich denke, Paulus meint es auch. Er sagt, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Jesus Gesalbten, der alle Zeit für euch ringt, wieder der Gedanke, in den Gebeten, damit ihr steht vollkommen und erfüllt mit allem, was der Wille Gottes ist. Ich gebe ihm nämlich Zeugnis, das, was er große Not hat um euch und die in Laodikea und Hierapolis. Wieder ähnliche Formulierungen. Und hier ist es das Gebet, das der Kampf ist. Epaphras, er kämpft, er ringt und er hat große Not für die in Kolossee, in Laodikea und Hierapolis. Das waren so, also Laodikea und Kolossee waren so Nachbarstädte und Hierapolis war eine größere Stadt da ein bisschen weiter. Also, das ist sozusagen der Aspekt des Leidens, von dem Paulus spricht. Also, er ist im Gefängnis, er predigt und er betet. Also, sein Dienst, in anderen Worten, ist mit Schwierigkeiten verbunden. Es ist nicht einfach, er ist für das Evangelium im Gefängnis, es ist nicht einfach, er muss reden und das Gebet ist auch nicht einfach. Ergibt das Sinn bisher? Ja? Okay. Und dann, also einerseits haben wir hier die Leiden, die für euch sind, also es ist nicht nur einfach, Paulus hat Bauchweh, das ist nicht die Leiden, von denen er spricht, sondern es ist ein Leiden für euch. Und dann sagt er, und fühle in meinem Fleisch aus, also in meinem Körper, was fehlt an den Drangsalen des Christus für sein Leib. Was heißt das? Was fehlt an den Drangsalen des Christus für sein Leib? Hat Christus nicht schon genug gelitten am Kreuz? Könnte man jetzt das so verstehen, ja, Christus hat nicht genug gelitten, Paulus muss noch mitleiden, damit endlich die Kolosseer gerettet werden können? Ja?
Also in der Schlacht, das ist ein Anlass, da steht, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht. Also, ich denke, es ist nicht, dass Christus nicht genug braucht. Ich nochmal sagen, ja, dass die Verfolgung, die jetzt noch in der die aufnimmt.
Ist auf jeden Fall. Also, es stimmt, es geht nicht, dass Christus nicht genug gelitten hat, weil in Kolosser 2, Vers 14 lesen wir, als er die Verordnung gegen uns sprechende Handschriften auslöschte und aus der Mitte wegnahm, indem er sie ans Kreuz nagelte. Christus hat am Kreuz sozusagen unsere Strafe vollkommen ausgelöscht. Es ist nicht nur, dass er angefangen hat, sie auszulöschen, sondern er hat sie wirklich ausgelöscht. Er sprach, es ist vollbracht. Das heißt, wenn wir von diesen Drangsalen hier reden, ist es nicht, dass Christus nicht genug gelitten hat. Aber dann ist die Frage, was sind diese Drangsale? Worum geht es? Und dieses Wort ist tatsächlich wird häufig in der Bibel verwendet und meint meistens Bedrängnis. Also zum Beispiel jetzt in der Schlachter, es übersetzt, seid fröhlich in der Hoffnung, Römer 12, in Bedrängnis oder Drangsal, haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Also spricht ihr über Herausforderungen des Lebens. Also sind unterschiedlichste Aspekte, die damit inbegriffen sind. Okay, das heißt, irgendwelche Herausforderungen, Drangsal, Bedrängnisse für Christus stehen noch aus. Aber warum muss Paulus sie ausfüllen? Warum muss er sie vollenden, vollbringen? Und ich denke, der Philipperbrief ist da wirklich hilfreich. Zwei Stellen aus dem Philipperbrief, denke ich, die das euch helfen werden einzuordnen. Weil er wird eine sehr ähnliche Formulierung verwendet. Schaut mal in Philipper 2, Vers 30. Und es spricht hier über den... Warte, über wen spricht es? Timotheus oder Epaphroditus? Ich bin mir nicht sicher. Hat jemand eine Bibel? Philipper 2, Vers 30. Ich verwechsel immer von der Reihenfolge. Wer zuerst kommt da? Ist der doch beliebt, ja, dann war es Epaphroditus. Ja, okay, gut. Ja. Timotheus war zuerst und dann Epaphroditus. Ja, genau. Das heißt, er spricht hier wieder von Epaphroditus. Und es gibt übrigens eine Vermutung, dass Epaphras und Epaphroditus dieselbe Person ist. Also Langname, Kurzname, so Alexander und Alex. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber gibt die Vermutung. Okay. Philipper 2, Vers 30. Denn wegen des Werkes Christi kam er dem Tod nahe, indem er sein Leben gering achtete, um euren Mangel im Dienst für mich aufzufüllen. Und das Wort aufzufüllen ist tatsächlich sehr ähnlich zu dem Wort, das wir bei uns haben, sozusagen das Fülle mein Fleisch aus, was fehlt an den Drangsalen des Christus. Das Fülle mein Fleisch aus. Sehr ähnlich. Okay, was hat Epaphroditus hier ausgefüllt? Er hat den Mangel der Philipper im Dienst für Paulus ausgefüllt. Was heißt das? Wie hat er den Mangel ausgefüllt? Philipper 4, Vers 10 erklärt es ein bisschen. Ich habe mich im Herrn hoch gefreut, dass ihr endlich wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, woran ihr zwar dachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Die Story dahinter ist, Paulus ist im Gefängnis, Philipper auch. Die Philipper wollen unterstützen, haben keine Möglichkeit. Sie senden also Epaphroditus, der durch schwere Leiden geht, um zu Paulus zu kommen mit dem Geschenk, das die Philipper ja ihm gesendet haben. Und der Philipperbrief ist eigentlich, könnte man sagen, Dankeschön dafür. Und er ermutigt sie für diese Ermutigung im Dienst. Er sagt, er will die Philipper ermutigen. Das heißt, dieses Auszufüllen spricht davon, die Philipper, sie wollten zwar dienen, sie konnten es aber nicht. Und so ist das auch im Kolosserbrief. Warte, ich mach mal hier. Kann ich irgendwie zurück? So. Wenn es hier steht, ich fülle was aus, was fehlt an den Drangsalen des Christus, heißt es, dass Paulus persönlich, kostspielig mit seinem ganzen Leben dem Herrn dient, den Menschen, die Christus nicht persönlich erlebt haben. Also, Christus ist für uns am Kreuz gestorben und hat alles vollbracht. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, hinzugehen und den Menschen das Evangelium zu bringen. Das ist sozusagen, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus. Ist, dass wir hingehen und lieben indem wir einerseits Gutes tun, aber vor allem das Evangelium bringen. Und ich denke, dieser Gedanke ist so wichtig. Gottes Liebe ist da. Also wir können von Gottes Liebe viel singen. Aber wie erfahren die Menschen Gottes Liebe? Einerseits, dass die Sonne aufgeht und untergeht. Aber die Menschen erfahren die Liebe vor allem, indem wir die Menschen um uns herum lieben. Das ist, wie Liebe Christi sichtbar wird. Indem wir hingehen und dienen, wie Epaphroditus, der sein Leben gering achtete, um euren Mangel im Dienst für mich aufzufüllen. Indem wir hingehen und lieben. Zum Beispiel, ich finde diesen Vers so cool. Paulus ist begeistert über die Thessalonicher und er ist von drei Sachen von ihnen begeistert. Über ihren Werk im Glauben, über ihre Bemühung der Liebe und drittens das standhafte Ausharren der Hoffnung. Also, Glaube, Liebe, Hoffnung. Habt ihr schon mal gehört, oder? Glaube, Liebe, Hoffnung? Gut. In der Bibel ganz, ganz häufig kommt das vor. Okay. Drei Sachen. Werk im Glauben, Bemühung der Liebe und Ausharren der Hoffnung. Und ich möchte kurz über dieses nachdenken. Da steht, nicht über eure schönen Gefühle der Liebe. Das ist, wie wir meistens heute sprechen. Also Liebe und Gefühle sind so, es geht Hand in Hand. Aber es ist nicht das Wort, das Paulus hier verwendet. Er sagt, die Bemühung der Liebe. Und das Wort, das ist echt krass. Das bedeutet eigentlich so viel wie ein Schlag erleiden. Also wenn man geschlagen wird, einen harten Schlag versetzen, also sozusagen ist das Urwort, bedeutet meistens Unruhe, Leiden, Müdigkeit, Kummer, Qual, Schwierigkeit, Anstrengung. Das sind nicht so Worte, die man mit Liebe verbindet, oder? Qual und Liebe sind so, das passt doch nicht in einem Satz zusammen. Aber Paulus schon. Und sagt, eure Qual in der Liebe. Das ist, was Liebe ist. Sie ist immer wieder auch eine Qual. Was meine ich damit? Liebe ist nicht, ich fühle mich wohl und angenehm und schön. Liebe ist, mir ist die Person mir gegenüber so wichtig, dass ich bereit bin, alles aufzugeben. Und deswegen ist es oft mit Bemühung verbunden. Liebe bedeutet, nachzugeben im Streit. Liebe bedeutet, einen Umweg zu gehen für den Nächsten. Liebe bedeutet, auf Schlaf zu verzichten, um zu helfen. Liebe bedeutet, sich aufzugeben, seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Ziele, seine eigenen Träume um des Nächsten willen. Und das hört sich gerade nicht echt schön an, oder? Wenn man sagt, ja, ich bin für Liebe und dann sagt man, ja, ich bin dafür zu leiden und zu quälen und mich zurückzustellen und mich nur zu bemühen und Drangsal und Not zu erleben. Das ist nicht so wie, also ist jetzt nicht sehr attraktiv, was ich euch vorstelle, oder? Das ist nicht, was man sich so irgendwie fürs Leben wünscht. Aber das ist, was Liebe ist. Denk mal an Christus. Was wir heute uns angeschaut haben, die Erniedrigung Christi. Sie ist das größte Beispiel seiner Liebe. Er, der die Unsterblichkeit besaß, wurde Mensch, hat sich erniedrigt, wurde gequält. Und wenn du den Titel Christ tragen willst, kannst du nicht diesen Teil aus dem Leben Christi rausstreichen und sagen, ich bin Christ, aber bei mir trifft nur dieser Teil Christi seiner Erhöhung zu. Also ich will nicht diesen Teil der Erniedrigung durchleben. Es gibt ein ziemlich cooles Buch, das heißt J-Curve und der Titel ist wie folgt. So, und dann glaube ich, und was er damit meint, ist sozusagen, wenn du an Jesus denkst, wird ja Jesus so geschrieben, und er sagt, jedes christliche Leben verläuft so. Du fängst hier an und es geht erstmal bergab, bevor es auf zur Verherrlichung geht. Es gibt kein christliches Leben, das so ist. Sondern jedes Leben ist so. Jedes christliche Leben. Also Jake Kerr von... Ja, es ist echt gut. Also der geht 1000 Stellen durch. Um das, also in dem ganzen Neuen Testament ist dieses Konzept drin. Also ist gute Arbeit hat er geleistet. Aber das ist das, was in unser Denken reinkommen muss. Wenn du Christ genannt werden willst, kommst du nicht rumherum zu leiden. Es ist nicht nur optional oder der Worst Case eines Christen. Also im Sinne von, ja, ich werde Christ und wenn es irgendwie schlimm läuft, dann muss ich auch mitleiden. Sorry, nein, nein, nein. Wenn du Christ wirst und lieben willst, dann muss es hier runtergehen. Dann wird es bedeuten, dass du auf Schlaf verzichtest, auf deinen Komfort verzichtest. Dein Geldbeutel leerer sein wird als bei anderen, die nicht darauf verzichten. Aber das ist das, was dich glücklich machen wird. Was auch Paulus am Ende seines Lebens, ich muss ein bisschen aufbauen, nicht am Ende seines Lebens, am Ende seines Dienstes in Ephesus, Folgendes gesagt hat. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, also er war ein Vorbild, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll. Eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Geben ist glückseliger als nehmen. Und mein größter Wunsch ist, dass ihr das versteht und das glaubt. Das trifft wirklich auf alle Bereiche des Lebens zu. Es geht nicht nur um Spenden und wie wir mit Geld umgehen. Es geht darum, wie wir unsere Beziehung führen. In Freundschaften ist Geben glückseliger als Nehmen. Wenn deine Freundschaften so aufgebaut ist, welche Freunde du hast und was deine Freunde dir bieten und wie viel Aufmerksamkeit sie dir zeigen und ob sie dich einladen oder nicht, dann bist du der elendste Mensch auf dieser Erde. Wenn deine Beziehung aber durch Geben charakterisiert, dass du ein Freund bist, dann wirst du glücklich sein. Egal, ob deine Freunde dir zurückgeben oder nicht. Und kommt, also ist ganz, ganz gefährlich. Ich kenne viele Leute, und ich bin auch einer davon, die sagen, ja, geben ist glückseliger als nehmen, aber ich habe jetzt schon genug gegeben, ich muss eigentlich mal nehmen. Oh nein, es kommt nicht der Zeitpunkt, wo du sagen kannst, boah, ich habe die jetzt schon 3-mal zu meiner Geburtstagsfeier eingeladen. Ich wurde noch kein einziges Mal zurück eingeladen. Nein, nein, nein. Geben ist immer glückseliger als nehmen. Wenn du mit diesem Denken kommst, elend, elend bist du. Geben ist glückseliger nehmen in der Ehe, in der Sexualität. Krisenthema, was ich jetzt nicht aufmachen will. Aber die meisten Menschen sind unglücklich mit der Sexualität, weil es bei ihnen um Nehmen geht. Was bekomme ich? Werd ich glücklich in der Sexualität? Das ist nicht, worum es geht. Paulus sagt in 1. Korinther 7, also dein Körper gehört deinem Ehepartner. So wirst du wirklich glücklich. Deswegen ist Selbstbefriedigung das Schlimmste, was du in Sexualität machen kannst. Also ich will nur aufzeigen, dass es wirklich in alle Bereiche geht, nicht nur Spenden. Deswegen sind das ein paar Extrembeispiele. Und ich will euch ermutigen, über dieses nachzudenken. Geben ist seliger als nehmen. Weil das ist, was Paulus glücklich gemacht hat. Das ist, was ihn fröhlich gemacht hat. Schaut nochmal in den Vers. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und fülle mein Fleisch aus, was fehlt an den Drangsalen des Christus für sein Leib. Er hatte wirkliche Freude. Nicht, weil seine Umstände perfekt waren, weil alle Menschen ihm wohlgesonnen waren, sondern weil er gegeben hat und wusste, worum es geht. Er hat das ausgelebt. Leben ist glückseliger als nehmen. Und ich will dich herausfordern. Probier's mal. Probier's mal aus. Es ist so paradox. Wie kann geben glücklicher mich machen als nehmen? Wenn ich doch bekomme, dann werde ich glücklich. Oh nein. Spielzeuge machen nicht glücklich. Sie werden irgendwann selbstverständlich. Egal, was du dir an Spielzeugen in deinem Leben anhäufst. Ich meine jetzt nicht die Bing-Bing machen, sondern die teuren Spielzeuge, so iPhones und Auto, dies und das meine ich. Die werden irgendwann selbstverständlich. Die werden dich nicht glücklich machen. Du kannst dir so viel anhäufen, wie du willst. Glücklich wirst du davon nicht. Vergnügung wird dich nicht glücklich machen. Alles, was du konsumierst und denkst, boah, das wird mich glücklich machen, irgendwann wird es langweilig. Bei Drogen ist genauso, in welchem Sinne auch immer. Drogenabhängige werden dir sagen, der erste Kick war der beste. Und ihr Leben lang sind sie danach auf der Suche nach demselben Erlebnis, was sie beim ersten Mal hatten. Alles, worum, wo es beim Nehmen geht, wird dich nicht glücklich machen. Geben ist, was glücklich macht. Ich weiß, ich wiederhole mich sehr oft, aber wenn du eine Sache mitnimmst oder nur eine Notiz heute mitmachst, ist Geben ist glückseliges Nehmen oder jetzt freue ich mich in mein Leiden. Ergibt das Sinn?
Also ich sage, die drei Teile sind Mühe im Dienst.
Sind die Mühen
im Dienst von dir selbst auch oder von außerhalb oder beides?
Ich würde sagen, es ist eine. Die Drangsale sind nicht nur so. Ich will das Evangelium predigen und damit ich Drangsale habe, ziehe ich mir jetzt einen Zahn und esse was Schlechtes, damit ich möglichst elend daherkomme. Also es ist nicht selbst aufgezwungener Zwang, also Leiden, in die ich mir selbst auferlege, sondern es ist diese Bereitwilligkeit voranzugehen, selbst wenn es schwer ist. Das sind die Drangsale des Christus.
Sozusagen mehr fokussiert darauf, dass der Dienst an sich schwer sein wird oder dass von außen Bedrängnis aufgrund des Dienstes sein wird, wie bei Paulus der Fall ist, im Sinne davon, dass er Widerstand erlebt hat, die Leute ins Gefängnis gestellt hat, Schläge dafür erlebt hat, oder eher, ich meine, der Dienst selbst hat ja auch eine gewisse Mühe und Anstrengung, was ja
genau.
Ich würde sagen, beide Aspekte.
Ja, ja. Also zum Beispiel die Fesseln des Paulus, das ist ja von außen, das hat er sich nicht selbst auferlegt. Aber die Mühe im Gebet, wo es bei Epaphras erwähnt wird, das ist ja nicht im Sinne von, er ist gefesselt und kann jetzt nicht mehr beten. Sondern es ist eine Herausforderung, es ist eine Schwierigkeit im Dienst. Also, egal wo wir vorangehen zum Guten, da ist Widerstand. Kennt ihr das Lied, schwimmt ihr auch gegen den Strom? Also ein lebendiger Fisch schwimmt auch gegen den Strom? Das ist, worum es geht, gegen den Strom schwimmen. Die Herausforderung, die Drangsale, die Bedrängnisse, das ist, was dich glücklich macht. Nur die toten Fische schwimmen mal mit dem Strom. Lassen sich mit allen anderen treiben. Haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun. Wie geht's weiter? Hab's vergessen. Ja. Gut. Dann würde ich noch, dass wir zusammen beten. Lass uns zusammen beten. Ihr dürft gerne aufstehen. Wer beten will, darf beten und ich schließe ab.